Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Willkommen zur 12. Ausgabe des politischen Quartetts, der Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Quasi eine Jubiläumsausgabe, ein Jahr das politische Quartett. Einen Monat haben wir sogar mal zwei gemacht, deswegen ist es noch nicht ganz ein Jahr. Und weil der Grund für unseren heutigen Podcast so ein wahnsinnig toller Grund zum Feiern ist, haben wir uns gedacht, wir machen aus dem Quartett einmal ein Quintett. Wir wollen uns nämlich mit den erneuten dramatischen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Arbeitswelt, auf unsere Gesellschaft, auf uns alle individuell auseinandersetzen. Ich glaube, in den letzten Monaten ist für alle, die hinschauen wollen, offensichtlich geworden, dass unsere heißgeliebte Bundesregierung kläglich darin versagt hat, was für unsere Gesundheit zu tun, was für jene zu tun, die für unsere Gesundheit sorgen. Und im weitesten Sinn des Wortes im Gesundheitsbereich, in der Pflege, im Sozialbereich arbeiten. Und dass diese Bundesregierung erkläglich versagt hat, darin die erforderlichen Finanzen für Verbesserung der Situation zur Verfügung zu stellen. Sie macht das größte Budgetdefizit jetzt zwei Jahre hintereinander in der Geschichte Österreichs. Mittlerweile wird, glaube ich, offensichtlich, dass die sogenannte ausgabenseitige Budgetsanierung ein vollkommener Roller ist wie in Zeiten wie diesen, sondern dass es nur noch eine Möglichkeit gibt, nämlich das Budget einnahmenseitig zu sanieren. Und das kann nicht bei uns Lohnabhängige passieren, sondern da müssen wir mal die Superreichen ein bisschen ins Gurttaschel greifen. Und vielleicht darf es ja schon mal ein Anfang sein, wenn man denen die Milliarden nicht mehr nachschießt, damit sie noch reicher und noch reicher werden und einmal die Leute, die es wirklich dringend brauchen, wie Arbeitslose oder Menschen, die einfach nicht mehr arbeiten können, eine menschenwürdige Pension zu zahlen. Da geht es nämlich nicht um Milliarden, sondern da geht es oft um ein paar Euros im Monat. Fangen wir vielleicht einmal abstrakt an. Am Mikrofon sind für euch heute
Randy,
Sabine,
Marlies,
Jürgen
und Axel. Und den abstrakten Beginn wird die Sabine machen.
Ja, naja, ich werde mal starten, aber so abstrakt ist es gar nicht. Das ist die traurige Realität. Und ich möchte jetzt mit ein paar Begrifflichkeiten einmal anfangen und mit ein paar Vorurteilen aufräumen. Gerade in den sozialen Netzwerken geistern ja so Schauermärchen herum wie Covid ist ja eh nur eine normale Grippe und andere Grauslichkeiten. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt uns die 5 Minuten jetzt einmal Zeit nehmen, dass wir wissen, wovon wir überhaupt reden. Wichtig ist einmal ganz am Anfang 2 Begriffe voneinander zu trennen. Das eine ist das SARS-CoV-2-Virus, also das ist der Erreger, der Covid-19 auslöst. Das Coronavirus, wenn man das jetzt so lapidar sagt, also eben das SARS-CoV-2, und ich werde jetzt in Folge eben immer nur mal vom Coronavirus reden, damit wir bei einer einfachen Begrifflichkeit bleiben, ist das erste Mal Ende 2019 in China aufgetreten und hat sich dann sehr schnell weltweit verbreitet, und am 11. März 2020 wurde die Erkrankung Covid-19 von der WHO zur Pandemie erklärt. Was in dem Zusammenhang, und wenn wir dann später vielleicht auch über Therapieoptionen sprechen, auch wirklich wichtig ist zu wissen, es handelt sich bei dem SARS-CoV-2-Virus um eine sogenannte Zoonose. Das bedeutet, dass der Erreger tierischen Ursprungs ist. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir jetzt an die ganze Impfdiskussion denken, wo sehr oft davon geredet wird, dass man das Virus ausrotten kann, das wird nicht passieren, weil man Erreger, die aus Tieren stammen und somit auch sich wieder in Tiere zurückziehen können, nicht ausrotten kann. Man kann sie bestenfalls in Schach halten. Und deswegen ist es eben dann auch so wichtig, sich impfen zu lassen, weil es ist wirklich ein Eigenschutz. Und was man da auch noch dazu sagen muss, ist, dass sehr oft auch von dieser Herdenimmunität die Rede ist. Die würden wir nur erreichen, wenn mindestens 70% der Bevölkerung durchgeimpft ist. Das ist zumindest in Österreich illusorisch. Also da muss man ein bisschen auch mit den Füßen am Boden bleiben, was dieses Thema dann betrifft. Klinisch zeigt sich die Covid-19-Erkrankung in sehr unterschiedlichen Symptomen. Und das macht es aber auch so gefährlich und unberechenbar. Denn ungefähr 80% der Infizierten zeigen nur leichte oder milde Symptome. Ungefähr 20% landen aber dennoch im Spital, 5% intensivmedizinische Betreuung. Und das ist das, was uns jetzt gerade in diese massive Krise stürzt. Denn, und das ist auch eine ganz wichtige Kennzahl, die Leute, die auf der Intensivstation landen, liegen dort nicht 3 Tage, sondern im Durchschnitt 18 bis 20 Tage. Das heißt, die Bettenkapazität ist eben hier, spielt hier eine enorme Rolle, weil die Patienten einfach eine sehr lange Liegedauer haben. Aber da wird uns dann vielleicht der Jürgen nachher auch noch was dazu erzählen können. Ja, und ich finde eben, was man ganz wichtig jetzt mitnehmen muss, sind eben diese 2 Punkte. Es handelt sich nicht um eine Grippe, es ist wirklich ein neuartiges Virus, das bisher in dieser Form noch nicht da war. Es ist enorm gefährlich, weil es sehr virulent ist und weil es sich ebenso in mannigfaltigen Ausprägungen zeigt. Also da müssen wir jetzt wirklich nicht in Panik verfallen, aber wir müssen es wirklich sehr ernst nehmen, die ganze Geschichte. Und wenn später dann noch Zeit ist, dann kann ich gern noch ein paar Sachen zu den Testmethoden und dann eben auch zur Impfung sagen, die natürlich der Breakthrough sein wird. Und wir erwarten sie Anfang des nächsten Jahres, wenn wir jetzt realistisch sind. Ja, vielleicht können wir jetzt einmal dann hier auf das Thema Arbeitswelt wechseln, weil zur Einführung, glaube ich, ist das jetzt genug an Fachbegriffen.
Glaubst du wirklich, dass es Anfang nächsten Jahres eine Impfung gibt? Ja. Eine funktionierende Impfung?
Ja, das glaube ich. Es sind derzeit, ich habe die Zahlen sogar bei der Hand, wir haben im Moment über 200 Impfstoffkandidaten in den verschiedensten Phasen der klinischen Entwicklung. Es sind 11 von diesen Kandidaten bereits in Phase 3 Studien, also das sind die großen klinischen kontrollierten Studien. Und 3 Impfstoffkandidaten sind jetzt bei der EMA zum Rolling Review eingereicht. Das bedeutet, die befinden sich jetzt wirklich in einem Zulassungsprozess, der deutlich beschleunigt ist von einem normalen Prozess, der ja 1-2 Jahre dauern kann. Von diesen 3 Impfstoffkandidaten sind 2 sogenannte mRNA-Impfstoffe und einer ein Adenovirus-Impfstoff. Und so wie es ausschaut, mit viel Glück könnte die Zulassung noch heuer erfolgen und somit dann mit Beginn nächsten Jahres ein Impfstoff zur Verfügung stehen. Wie gesagt, bei all diesen Sachen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die Daten eben jetzt erst evaluiert werden. Aber das, was bisher bekannt ist und auch schon publiziert wurde öffentlich, schaut recht gut aus. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass dieser Impfstoff prinzipiell da ist. Die Frage ist, wer ihn zur Verfügung gestellt bekommen wird.
Sabine, vielleicht kannst du für unsere Hörer und Hörerinnen neu erklären, was der Unterschied zwischen diesen 2 verschiedenen Typen von Impfstoffen ist, nachdem ja gerade zu dem Thema völlig aberwitzige Horrorgeschichten durch die Social Media geistern bis hin zur Veränderung unseres Erbgutes oder irgendwelche Nanobots, die uns eingepflanzt werden, irgendwelche Chips, damit uns Bill Gates oder irgendeine sonstige Weltverschwörung überwachen kann, reden wir vielleicht mal von den Realitäten, was das heißt.
Also ich kann die Hörer beruhigen, es sind keine Nanochips und sonstige Sachen enthalten. Was der Wahrheit entspricht, es sind beide Arten von Impfstofftypen, die jetzt gerade in der Zulassung sind, neuartige Ansätze, also Ansätze, die bis jetzt noch nie zugelassen wurden, das ist richtig. Die Technologie selber ist allerdings nicht neu, die wurde damals auch schon bei der ersten SARS-Welle, also beim SARS-CoV-1, 2002, 2004 hat man begonnen, diese Sachen zu entwickeln. Und es sind wirklich revolutionäre Verfahren, die deswegen revolutionär sind, weil die Herstellung deutlich beschleunigt ist als die herkömmlichen Verfahren. Also bis jetzt war es ja so, wenn man mit Totimpfstoffen zum Beispiel gearbeitet hat, dann mussten die Viren in Hühnerembryonen vermehrt werden und das ist ein irrsinnig aufwendiger, teurer und sehr langsamer Prozess. Und diese mRNA-Impfstoffe beziehungsweise auch die Adenovirus-Impfstoffe können viel schneller hergestellt werden und auch, sollten Mutationen auftreten, viel schneller adaptiert werden. Wie es mit den Nebenwirkungen ausschaut, wird man sehen. Also da kenne ich die Daten dazu auch noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt wirklich schon publiziert sind. Aber ich gehe davon aus, dass wenn diese Impfstoffe zugelassen werden, sie auch wirklich safe sind, vorbehaltlich natürlich immer des kurzen Zeitraums. Also Langzeitdaten gibt es natürlich nicht, aber das ist ganz klar, die kann es auch nicht geben, wenn das Virus erst seit einem Jahr bekannt ist.
Vorher ist das Stichwort Krankenhaus gefallen. Randy, magst du uns vielleicht was erzählen, wie es gerade bei euch in der Arbeit rennt?
Ja, wie es gerade bei uns ist, also von vornweg, ich arbeite in einem relativ großen städtischen Krankenhaus, ehemalig beim Wiener Krankenanstaltenverbund. Ich glaube, mittlerweile heißen die alle Kliniken. War auch meiner Meinung nach ein bisschen eine Farce, das alles, zum weiß ich nicht, wie viel Geld, auf jeden Fall irrsinnig viel Geld umzustellen. Nichtsdestotrotz, ja, wie läuft es momentan im Krankenhaus? Es war schon beim ersten Lockdown so, dass was auch ganz natürlich ist, dass keiner so richtig gewusst hat, wie und was man jetzt tun soll. Es wurden dann ziemlich schnell Maßnahmen ergriffen, sei jetzt das erste dahingestellt, wie sinnvoll die waren, also sehr viel, also alles an Verwaltungspersonal auf Homeoffice geschickt, dann wurden auch Ambulanzen geschlossen. Und ja, also was ich vom ersten Lockdown noch sagen kann, ist, dass natürlich der Stress und die, also wie soll ich sagen, die Mitarbeiter waren natürlich alle auf ihrem Höchstpegel an Arbeit. Ja. Also es ist ja, gibt ja auch Regelungen, gerade in infrastrukturell wichtigen Betrieben, dass zur Instandhaltung des Betriebs, was in einem Krankenhaus natürlich gegeben ist, natürlich auch, sage ich jetzt, bei der Feuerwehr, Rettung und solche Sachen, logisch ist, aber das Ganze weitet sich natürlich jetzt auf so einen Lockdown, auf so eine Pandemie irrsinnig aus. Das heißt, im Prinzip, sag's jetzt frei raus, kann der Arbeitgeber mit dir machen, was er will. Das heißt, fallen von einem, sagen wir, Hausnummer 10er Team 5 Leute aus, haben die anderen 5 dafür zu sorgen, dass der Betrieb instand gehalten wird. Ja. Was irrsinnig schwierig ist, ja, weil ich habe jetzt da zum Beispiel, um ein bisschen in die nähere Vergangenheit zu gehen, einige Aufrufe gehört, auch von Krankenhäusern und vom Pflegepersonal, gesagt haben, also die auch auf Corona-Stationen gearbeitet haben, die sind in 5-6-Stunden-Schichten in diesen Corona-Stationen quasi gefangen und dort können sie eben auch nicht raus, dort gibt es keine Pausen, dort gibt es kein aufs Klo gehen, dort gibt es keine kurze Ruhe. Diese Leute sind dann völlig am Ende ihrer Kräfte nach so einer 6-Stunden-Schicht auf einer Corona-Station. Man kennt das Ganze ja auch aus den Bildern in kompletter Montur, also quasi in so wie so ABC-Alarm Montur. Und ja, die Leute sind völlig am Ende ihrer Kräfte nach 6 Stunden in dieser Montur und am kranken Patienten zu arbeiten und dann gehen sie auf die Normalstationen zu. Wozu führt das meiner Meinung nach führt das nur noch mehr zur Erschöpfung. Ja, also es ist, wie man es dreht und wendet, eine absolute Ausnahmesituation und das spürt man auch vom, sage ich jetzt mal, vom Reinigungspersonal ganz unten bis kurz vor die Führungsetage. Ja. Also bei der Führungsetage ist das natürlich immer so ein Geschichtel, weil wer bleibt als erstes zu Hause? Der Chef bleibt als erstes zu Hause. Ich persönlich arbeite auch im Verwaltungspersonal und es ist eine irrsinnige Herausforderung, aber wie gesagt, ich nehme da auch keinen. Ich werde sicher wen vergessen, wenn ich jetzt die ganzen Berufsgruppen aufzähle, aber alle diese Systemerhalter, ich nehme da überhaupt keinen aus. Es ist einfach irrsinnig schwierig und je mehr man dann mit Corona-Patienten zu tun hat, glaube ich, wird es auch nur noch schwieriger. Und meiner Meinung nach sind die Lösungen oder auch die Lösungsansätze, also man merkt das jetzt ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber man merkt das jetzt auch beim zweiten Lockdown. Es ist schon sehr komisch. Am Anfang haben alle gesagt, was noch einmal sehr verständlich ist, neue Situation, keiner hat gewusst, wie man damit gescheit umgeht. Aber man merkt das jetzt beim zweiten Lockdown schon, dass sich daran nicht wirklich was geändert hat. Also anscheinend haben die Leute im Sommer oder wie die Zahlen dann so weit gesunken waren, auch die Reproduktionszahlen vom Virus selber war, glaube ich, auf 0,8 schon oder 0,9. Heißt, eine infizierte Person steckt nur noch 0,8 oder 0,9 weitere Personen an. Und anscheinend haben die Leute aber geglaubt, das war's nicht. Also jetzt, das wird jetzt sinken, das wird jetzt vorbeigehen. Und das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben jetzt einen zweiten Lockdown und das wissen aber immer noch nicht alle, was sie zu tun haben oder wie das jetzt gerade läuft. Gerade in einem Krankenhaus, wo ich mir denke, da sollte man schon auf so Krisenfälle vorbereitet sein. Und das ist definitiv nicht der Fall, aus meiner Sicht. Aber Jürgen, ich glaube, du arbeitest ja auch in der Pflege, was ich weiß. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was von deinem Arbeitsplatz erzählen. Ich nehme mal ganz stark an, dass sich das nicht viel unterscheiden wird, wobei du natürlich im Gegensatz zu mir, der in der Verwaltung arbeitet, natürlich dann direkt in der Pflege arbeitest.
Ja, wenn ich kurz schildern darf, ich arbeite in einem Pflegeheim. Wir sind zum Glück nicht so betroffen, aber wir haben ein zweites Haus. Und da wütet leider der Virus ziemlich stark. Ja. Es war so, dass wir bis vor einer Woche in dem Haus 16 Infektionen gehabt haben bei Bewohnern. Ursache war halt ein Bewohner, der halt bei einer Familienfeier zu Hause war. Ja. sich da halt unbemerkt angesteckt hat, das Virus dann mitgetragen hat ins Pflegeheim und dort dem 16 Bewohner auf einen Schlag angesteckt hat. Heute, kann ich berichten, sind es mittlerweile 46 Bewohner über zwei Wohnbereiche. Die zwei Wohnbereiche sind schon isoliert worden. Von den 46 befinden sich 12 in kritischem Zustand im Krankenhaus. Und letzte Information, die ich habe, 2 sind schon verstorben. Also da sieht man, wie schnell dass sie die Virus ausbreiten kann und was er halt wirklich verursachen kann. Ja. Ich hoffe, dass wir das halbwegs unter Kontrolle bringen. Wenn ich euch kurz schildern darf, wie halt die Praxis ausschaut, wir haben sowieso schon eine sehr dünne Personaldecke, war vor den zweiten Lockdown oder vor der zweiten Welle sowieso schon angespannt. Wir haben händeringend Personal gesucht, vor allem halt Diplomierte, also gehobenen Gesundheitsdienst. Ist zurzeit überhaupt schwer, Leute zu kriegen. Ja, hat vielleicht mehrere Ursachen. Der KAF damals hat eben das Gehaltsschema umgestellt halt. Dort steigt man halt jetzt ein mit einem höheren Grundgehalt. Das war halt für viele halt der Grund, eben auch zu wechseln. Und natürlich uns im Privatbereich führt jetzt aber das Personal ja, hinten und vorn. Aber was ich eigentlich sagen wollte, eben die Versorgung, eben jetzt die Krankheitsbilder, die Sabine hat vorher eh schon geschildert, eben sind sehr unterschiedlich. Angefangen von Symptomlosen ja, bis hin halt wirklich zu schweren Verläufen. Also das widerspiegelt sich halt auch bei uns im Pflegeheim. Wobei es schon so ist, dass halt jetzt halt nur positive, also Testung jetzt kein Grund ist, jetzt halt eben einen Bewohner eben jetzt ins Spital zu überweisen, sondern da muss halt wirklich schon ein kritischer Zustand darlegen. Ja. Also auch Sauerstoffversorgung ist im Grunde genommen eben wird halt eben von uns halt gewährleistet. Und was halt dazu kommt, ist halt, die müssen ständig überwacht werden. Es ist halt sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig, erst einmal die persönliche Schutzausrüstung anzuziehen. Da gehört eben dazu halt eben, was wir schon alle kennen, die FFP3-Maske ist es halt bei uns. Die Frage ist, wie lange das da die Vorräte ausreichen. Schutzbälle gehört dazu, noch an der Kittel, Handschuhe, ja, dazwischen, also geht man dann rein, dann versorgt man eben die Bewohner. In der Zwischenzeit, wenn man mal auf die Toilette muss, muss man sich gut überlegen, ja, wann man halt geht halt. Dann geht man halt wieder raus und muss sich halt wieder ausziehen. In der Zwischenzeit muss man sich, weiß ich nicht, dreimal desinfizieren dazwischen. Und dann beginnt halt das Ganze wieder von vorne, ja, wenn man halt wieder reingeht und halt den Bewohner versorgen muss. Ja. Das ist halt wirklich sehr zeitintensiv und natürlich bindet das halt viele Personalressourcen, ja, was wir ohnehin sowieso nicht haben. Ja, ja, so schaut es momentan bei uns aus. Ich arbeite in einem Heim, also wo wir noch nicht so betroffen sind, aber man merkt halt schon, es sind alle hochnervös. Und wir versuchen halt wirklich alles halt, um den Virus bei uns nicht einzuschleppen. Ja. Was halt ein bisschen Druck jetzt momentan wegnimmt, ist halt eben die Antigen-Testungen, ja, wobei Antigen-Tests schlagen erst dann an, wenn man halt schon wirklich eine hohe Viruslast hat. Ja. Also das heißt, da ist man schon hoch ansteckend. Ja. Wenn man jetzt am Anfang jetzt eben einer Infektion steht, dann ist die Virenlast noch nicht so hoch. Aber das kann sich natürlich innerhalb kurzer Zeit von 2-3 Tagen ändern, dann ist mir eben plötzlich ansteckend. Ja.
Ihr habt jetzt einen ganzen. Nein, sonst bitte, Sabine.
Na, weil der Jürgen die Tests angesprochen hat, da kann ich vielleicht auch noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da die Fakten sind. Wir haben im Wesentlichen 2 verschiedene Testmethoden, wie wir das Virus nachweisen können. Das eine, das ist der Nachweis von der viralen RNA, das sind eben dann diese sogenannten PCR-Tests. Und das andere ist der Nachweis von den Antigenen, von den Proteinen. Und wie der Jürgen richtig gesagt hat, der Antigen-Test ist viel weniger sensitiv. Das heißt, der schlägt erst an, wenn die Viruslast höher ist. Und mit dem PCR-Test kann ich auch schon kleinste Mengen an dieser viralen RNA, also an dem Erbgut des Virus, messen. Es gibt da eine Kennzahl, die jetzt auch immer öfter herumgeistert, das ist dieser sogenannte CT-Wert. Der ist deswegen wichtig, weil wir jetzt schon gehört haben, dass es Spitäler und Pflegeeinrichtungen gibt, wo infiziertes Pflegepersonal quasi gezwungen wird zu arbeiten, wenn dieser CT-Wert eine gewisse Marke überschreitet. Was ist jetzt dieser CT-Wert? Bei diesem PCR-Test wird eben, wie gesagt, diese virale RNA, also das Erbgut des Virus, detektiert. Und es gibt da zwei wesentliche Verfahren. Das eine ist eine normale PCR, die aber nicht quantifizieren kann. Und das andere ist eine sogenannte Real-Time-PCR. Da wird Zyklus für Zyklus gemessen, wie viel RNA-DNA dann vorhanden ist. Und wenn jetzt sehr wenig Ausgangsmaterial da ist, dann brauche ich viele Zyklen, um quasi zu einem positiven Signal zu bekommen. Und wenn viel Ausgangsmaterial da ist, dann reichen wenige Zyklen. Und das misst eben dieser CT-Wert. Also wenn dieser CT-Wert unter 30 ist, dann kann man davon ausgehen, dass man eben sehr wenige Zyklen braucht und deswegen sehr viel virale Ursprungs-RNA da war. Das ist jetzt so ein Richtwert, den man hernimmt. Man muss da allerdings sehr vorsichtig sein, weil das ist kein Hardmarker. Weil man misst immer das, was in der Probe da ist. Das heißt, es kommt ganz entscheidend darauf an, wie der Abstrich gemacht wird. Wenn der Abstrich nicht gut gemacht wird und ich einfach eine Stelle erwische, wo jetzt gerade weniger Viren sind, dann kann das Ergebnis verfälscht sein. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass der Abstrich nur vom qualifizierten Personal gemacht wird, damit man eben diesen CT-Wert als grobes Maß hernehmen kann. Was auch wichtig ist, und das sagen eben auch ganz viele Leute immer falsch, diese Tests messen eben, ob eine Infektion vorliegt. Sie messen nicht, ob und in welcher Schwere der einzelne Patient erkrankt. Und sie messen auch nicht, ob bereits eine Immunität vorliegt. Also das ist immer ganz wichtig auseinanderzuhalten. Aber sobald ein PCR-Test positiv ist, liegt auf jeden Fall eine Infektion vor. Also falsch positiv ist so gut wie auszuschließen.
Da ist jetzt ein ganzer Berg an wichtigen Sachen gefallen irgendwie. Man hat vorher sehr schön gemerkt, irgendwie, dass wir total brav sind und natürlich nicht im gleichen Raum sitzen und aufnehmen, was vielleicht auch ein bisschen die Tonqualität mindert, aber wir sind alle kreuz und quer durch Wien verteilt. Und deswegen ist die Abstimmung, wer hinter wem redet, nicht immer ganz einfach. Das vielleicht nur zur Erklärung. Es sind jetzt, wie gesagt, der ganze Berg an total wichtige Sachen gefallen irgendwie. Und das sind für mich teilweise Sachen, die ich persönlich extrem krass finde irgendwie. Das ist einerseits einmal, dass die Regierung kläglich darin versagt hat, nicht nur, ich meine, seit Jahrzehnten kläglich darin versagt, genug Personal für den Gesundheitsbereich zu bringen, was nicht damit zu tun hat, dass es zu wenig Leute gibt, die in dem Bereich arbeiten wollen, weil es gibt irrsinnig früh ausgebildete Leute, die nicht mehr in dem Bereich arbeiten, sondern es liegt nicht und einfach an die beschissenen Arbeitsbedingungen, an überlangen Arbeitszeiten, an gefährlichen Situationen, an einer Bezahlung, die der Sau kraust in Wirklichkeit. Und die Regierung hätte natürlich auch jetzt in den letzten paar Monaten seit dem ersten Lockdown noch was tun können, weil es gibt allein im Pflegebereich über 40.000 ausgebildete Personen, die nicht in dem Bereich arbeiten, was wir sehr genau wissen, weil ja vor einigen Jahren das sogenannte Gesundheitsberuferegister eingeführt worden ist, wo man ganz genau weiß, wie viele Leute gibt es in dem Bereich, die die Ausbildung haben. Und sie vorstellen können, irgendwann wieder in dem Beruf zu arbeiten. Weil es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ich will nie wieder in dem Beruf arbeiten, dann lasse ich mich auch nicht ins Berufsregister eintragen und verliere damit die Berufsberechtigung. Die Leute sind schon mal draußen aus der Zahl. Aber es gibt 40.000 Leute in der Pflege, die sich irgendwie vorstellen können, vielleicht nochmal in dem Bereich zu arbeiten, sie deswegen in das Gesundheitsberufsregister eintragen haben. Was passiert jetzt? In 8 Bundesländern in Österreich passiert überhaupt nichts. Wien hat wenigstens zu einer Verzweiflungsmaßnahme gegriffen und ersucht Pflegepersonal und Ärzte und Ärztinnen, die in den letzten beiden Jahren in Pension gegangen sind, wieder in den Beruf zurückzukehren für einen begrenzten Zeitraum. Das ist besser als nichts, wird aber das klägliche Versagen der Politik in den letzten Jahrzehnten nicht beheben, sondern da wird man sich mal was einfallen lassen. Zweites Stichwort in diesem Zusammenhang, die immer wieder genannten Intensivbetten. ist natürlich ein Thema. Österreich ist allerdings relativ gut ausgestattet mit Intensivbetten. Das große Problem ist nicht das Bett und nicht die technische Ausstattung, sondern das große Problem ist, es gibt nicht genug Personal, um diese Intensivbetten zu bespülen. Und da geht es ja nicht um irgendein Personal, sondern das ist auch qualifizierte Tätigkeit. Ja, nicht jede diplomierte Pflegeperson kann automatisch eine Intensivpflege. Das ist eine spezielle Zusatzausbildung. Ja. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die das gern täten, aber sie können es einfach nicht, weil sie es nicht gelernt haben. Ja. Das ist genauso wie, ich sage es jetzt einmal absichtlich umgekehrt irgendwie, wie ein Primararzt unfähig dazu ist, als Straßenkehrer zu arbeiten. Weil das hat er schlicht und einfach nicht gelernt irgendwie. Nur damit man mal die gesellschaftliche Relation irgendwie herstellt, welche Arbeit wichtig ist. Das ist nämlich der Straßenkehrer genauso wie der Primar im Normalzustand. Ein dritter Punkt ist, wir nehmen diesen Podcast heute am 19. November auf und ich finde ja, dass heute extrem dramatische Zahlen gekommen sind. Gestern war der Tag, wo es das erste Mal über 100 Tote innerhalb von 24 Stunden gegeben hat. Und heute sind Zahlen rausgekommen, wie viele der aktuellen Covid-Todesopfer in Pflegeheimen aufwendig waren, bevor sie verstorben sind oder bevor sie ins Krankenhaus gekommen sind und dann dort verstorben sind. In den letzten 40 Tagen sind von insgesamt 607 Covid-Toten 323 Personen gewesen, die vorher in Pflegeheimen gewohnt haben. Im Zeitraum von 1. Oktober bis 12. November sind im Burgenland von allen Corona-Toten 100% vorher in Heimen auffällig gewesen. In Niederösterreich 91%, in Oberösterreich 82%. Insgesamt Stand 12. November wieder, an dem Tag hat es seit Beginn der Covid-Pandemie 1608 Todesopfer gegeben und waren 607 davon vorher in Pflegeheimen. Das heißt schlicht und einfach, dass auch im Bereich der Pflege, der Langzeitpflege, jetzt nicht Pflege im Krankenhaus, zu wenig getan worden ist, sowohl um die Menschen als auch um das Personal zu schützen irgendwie. Heute ist zum Beispiel auch eine andere Zahl rausgekommen, dass 6% des Personals in Pflegeheimen in Oberösterreich mittlerweile infiziert ist. Das ist einfach eine enorme Dimension. In Wien sind es nur 2%. Das hört sich jetzt sehr wenig an. Aber wenn man weiß, dass der Personalstand eigentlich so berechnet ist, dass es sich gerade und gerade irgendwie immer ausgeht, dann sind auch 2% Personalausfall eigentlich eine Situation, die dazu führt, dass die Arbeit nicht mehr in der Qualität aufrechterhalten werden kann, wie sie eigentlich sein müsste. Und das ist ja sowieso ein Dauerproblem im Gesundheitsbereich und in der Pflege und im Sozialbereich in Österreich, dass eigentlich die Qualität weitaus höher sein müsste, dass man Menschen den Bedarf und die Bedürfnisse von Menschen zufriedenstellen kann. Und das geht sich einfach nicht aus, weil es wenig Personal gibt. Und teilweise auch das Personal unmotiviert ist aufgrund der beschissenen Arbeitsbedingungen. Und zwar nur deswegen, weil in den Sozial- oder Gesundheitsbereich geht man nicht arbeiten, wenn man nicht extrem motiviert ist, wirklich was zu tun und zwar was Positives zu tun in dieser Welt. Also uns noch einmal klar zu sagen, auch in Österreich, vielleicht nicht ganz so stark wie in anderen Ländern, aber auch in Österreich ist vor allem die Politik für die Auswirkungen der Pandemie verantwortlich. Die Pandemie wird es sonst auch geben, das ist überhaupt keine Frage. Aber es würde vielleicht weniger schwere Verläufe geben, es würde weniger Tote geben. Und das ist nicht nur die Gesundheitspolitik, die da eine wesentliche Rolle spielt, weil wir wissen mittlerweile aus zahlreichen Studien aus anderen Ländern, interessant, dass es in Österreich noch keine dazu gibt, dass die Schwere des Krankheitsverlaufs und die sogenannte Mortalität, also wie viel Prozent von den Erkrankten sterben, hat ganz viel mit der sozialen Situation der Menschen zu tun. Wenn man zum Beispiel in die USA schaut, dann sieht man zum Beispiel, dass die Todesrate unter schwarzen Menschen, die in Armutsvierteln leben, 3 bis 4 Mal so hoch ist wie unter weißen Menschen. Also ob man stirbt oder nicht stirbt, ganz hart gesagt, hat ganz, ganz viel mit der Lebenssituation zu tun, wie alle Krankheiten nebenbei bemerkt, die mit dem Immunsystem zu tun haben. Kann ich mir ein gescheites und gesundes Essen leisten? Kann ich mir Sport leisten? Kann ich mir es leisten, dass ich rausgehe in der Sonne? Kann ich mir ausreichende soziale Kontakte leisten und so weiter? Das sind alles Einflussfaktoren, die für die Stärke oder Nichtstärke, sprich Schwäche des Immunsystems, mit ausschlaggebend sind. Und natürlich hat wieder die Stärke des Immunsystems oder dessen Schwäche ganz viel damit zu tun, wie stark oder schwach der Krankheitsverlauf bei jeder Infektion ist. Und das gilt natürlich genauso für eine Covid-Infektion wie für eine normale Grippe oder für jede andere Infektionserkrankung. Auch hier politisches Versagen, weil gerade im Zuge der Wirtschaftskrise ist die Anzahl der Armen in Österreich massiv angestiegen. Insofern ist klar, dass die Gruppe jener, die potenziell von einem schweren Verlauf betroffen sind. Ich rede jetzt nicht von den vorher schon erwähnten älteren Personen, die aufgrund ihres Allgemeinzustandes dazu tendieren, einen schweren Verlauf zu haben, sondern von Menschen aller Altersgruppen enorm angestiegen ist aufgrund der Massenverarmung, die gerade stattfindet in diesem Land.
Ich würde da ganz gerne noch einmal anschließen, weil du auch vorhin angesprochen hast, das Personal, also das Schützen des Personals. Ich sehe das wie folgt. Es gibt auf jeden Fall einige Arbeitsplätze, die das sehr gut beherzigen. Ich würde jetzt auch natürlich den ehemaligen Krankenanstaltenbund da dazu zählen. Aber ich würde ganz gerne ein Beispiel aus meinem Tätigkeitsfeld erwähnen, weil mir das auch sehr am Herzen liegt und auch sehr zugesetzt hat. Es ist so in meiner Tätigkeit eben im Verwaltungspersonal, dass wir in unserem eher überschaubaren Team schon auch mit Patienten Kontakt haben. Ja, das heißt, dass natürlich wir behandeln die Patienten nicht oder wir haben mit den Krankheiten der Patienten eher weniger was zu tun. Aber wir müssen schon auch zu den Patienten, also vereinzelt zu den Patienten aufs Zimmer gehen. Und es war dann im ersten Lockdown so, dass sie das bei uns abgestellt haben. Also, dass sie gesagt haben, das brauchen wir jetzt einmal für momentan nicht machen, so wie sich die Zahlen entwickeln, und das war auch ganz gut, und da waren wir im Team und auch ich als Personalvertreter war da sehr glücklich, dass das gar nicht der Gedanke aufgekommen ist, dass wir das weitermachen. Und je besser die Zahlen aber geworden sind, desto eher sind schon von direkten Vorgesetzten, sage ich jetzt mal, Rufe laut geworden, dass wir das wieder angehen könnten langsam. Wir haben dort also unsere direkte Chefin, also die Abteilungsleiterin quasi, hat sich dann aber dafür ausgesprochen, wiederum bei ihren Chefs, dass sie das nicht recht ist noch momentan, was mich sehr vorgemacht hat, aber ich bin dann eben als Personalvertreter bin ich auch zu mir in die PV reingegangen und habe mit dem Vorsitzenden und halt das Ganze nochmal besprochen und wollte mich da dahingehend absichern, dass wir quasi von ganz oben die Genehmigung bekommen, nicht diese spezielle Tätigkeit eben aufs Zimmer zu gehen, zu den Patienten ausüben zu müssen weiterhin. Selbst wenn jetzt unsere direkten Chefs meinen, sie hätten das jetzt ganz gerne wieder und das wäre ihnen wichtig. Und das ist dann auch bis ganz nach oben gegangen. Und die Antwort, die wir dann bekommen haben, war unter anderem vom Verwaltungsdirektor, war sehr frustrierend für mich, sehr erstaunlich für mich. Und das zeigt eben, dass anscheinend doch nicht alle damit das Personal zu schützen nicht so gut umgehen, weil die Antwort war schlicht und weg, vor was habt ihr eigentlich Angst? Das ist in meinen Augen, also das könnte jetzt auch härtere Worte finden, aber das ist in meinen Augen wirklich demotivierend. Noch dazu, also ich habe dann natürlich noch einige Gespräche geführt innerhalb der Personalvertretung. Wir waren eigentlich alle ziemlich, also es war uns natürlich allen nicht recht. Und noch dazu, und jetzt kommen wir zur Pointe von dem ganzen Ding, weil die Begründung zu diesem Satz, vor was hat sie eigentlich Angst, war, dass wenn man dann in die Schutzleistung reingeht und quasi nicht den Patienten nicht klärt, sondern halt eben nur diese verwaltungstechnische Tätigkeit, dass man da keine Angst haben braucht, weil wie gesagt, man hat nicht wirklich einen Kontakt zum Patienten. Und was ist die Pointe von dem Ganzen? 3 Wochen später hat sich dann tatsächlich jemand infiziert. Und also eben jemand, der mit voller Schutzausrüstung und in Montur dort beim Patienten drin war und nicht viel, also und da stellt sich mir die Frage anfangs auch was die Sabine gesagt hat, das nehmen anscheinend immer noch einige Leute nicht ernst. Und wenn das dann von den Obersten kommt in einem eben infrastrukturell wichtigen Betrieb, Krankenhaus oder weiß ich jetzt nicht, mir aus die Polizei oder von mir aus sei es der Chef einer, einer großen Handelskette, ja, wenn die ihre Mitarbeiter nicht schützen und das dann so weit geht, dass man auch als Personalvertreter sagen muss, wir haben es eh probiert, dass wir da diese Schutzmaßnahmen auch gewährleisten und dass wir eben Tätigkeiten, die in dem Fall vielleicht nicht angebracht sind, zurückhalten wollen oder verhindern wollen, dass man dann halt von oberster Stelle oder von den Verantwortlichen Sätze wie, vor was habt ihr Angst, gesagt kommt, ist in meinen Augen absolut. Und das trägt eben nicht zur Motivation bei, den Beruf auszuüben. Und ich glaube, das ist, also wird natürlich nicht überall so sein, es wird natürlich auch einige Chefs und Vorgesetzte geben, die das mit großer Verantwortung verfolgen, ihr Personal zu schützen, aber es gibt dann eben auch diese Ausnahmen. Und jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was das dann für mich als Personalvertreter, ich will mich da jetzt nicht so hervorspielen, aber was das für mich als Personalvertreter bedeutet hat, zu meinem Team zu gehen und ihnen diese Mitteilung, also das mitzuteilen, was die offizielle Antwort ist. Und dann eben 3 Wochen später habe ich geglaubt, ich habe mich verhört, wie es dann geheißen hat, hat sich tatsächlich jemand infiziert. Und ich finde das eben sehr schade, weil ich glaube, das ist eben sehr wichtig, deswegen hat es da gesagt, deswegen treffen wir uns auch nicht mehr zum Podcast, sondern machen das auch von zu Hause aus. Ich glaube, es ist sehr wichtig, damit verantwortungsbewusst umzugehen und das fängt natürlich jetzt bei der kleinsten Tätigkeit an, auch bei der Eigenverantwortung zu Hause und geht aber bis ganz nach oben. Und wenn von ganz nach oben Anweisungen kommen, die für mich absolut widersprüchlich sind zum Selbstschutz, der Jürgen wird den Begriff Selbstschutz auch sehr gut kennen aus der Pflege, dann hat das Ganze für mich wenig Sinn. Ja, und ja, wie gesagt, das ist mein Standpunkt zum Ganzen. Schutz des Personals ist anscheinend nicht immer oder nicht für jeden, sage ich jetzt bewusst, nicht für jeden, für Vereinzelte anscheinend nicht so wichtig wie für andere. Und wenn wir da nicht alle gemeinsam an einem Schlag sind, nämlich von ganz nach oben bis zur Eigenverantwortung zu Hause, dann ist das für mich absolut logisch, dass das Personal, das eh schon aus dem letzten Loch pfeift und eh schon an den Grenzen der Kräfte angekommen ist, dann auch irgendwo ein Gefühl bekommt von, jetzt hau ich aber langsam den Hut auf. Weil, wie gesagt, das muss man halt dann den Mitarbeitern, die Angst haben davor, sich anzustecken und die sich gern schützen würden und das dann auch begründet an ihrer Tätigkeit würden, also eben dann solche Tätigkeiten ausfallen lassen würde gerne. Das muss man denen dann einmal reinen Gewissens mitteilen. Und wie gesagt, das sagt ihnen halt dann nicht der Chef, sondern das sage ihnen dann ich. Ganz harter Tobak und damit umzugehen auch nicht so leicht, aber wie gesagt, so viel zum Schutz des Personals.
Wir schützen uns gegenseitig, finde ich total eine schöne Formulierung, weil das eigentlich die Konkretisierung von einem Urprinzip der Sozialdemokratie ist. Dieses Urprinzip heißt Solidarität. Und wir tun aus Solidarität was uns eigentlich alle anzieht. Ich kann es nur für mich sagen, mich nervt es unheimlich, dass ich seit Monaten ganz wenige Kontakte nur zu meinen Kollegen und Kolleginnen habe, was die Betriebshofs- und Gewerkschaftsarbeit irrsinnig erschwert. Aber es hat sich ausgezahlt, weil bis jetzt haben wir bei uns in der Firma, obwohl wir mit einem hochinfektiösen Klientel arbeiten, keine einzige Infektion gehabt. Mir zieht es irrsinnig an, dass ich jetzt nicht mit euch, mit ein paar von meinen liebsten Menschen und liebsten Genossen und Genossinnen an einem Tisch hocken kann und den Podcast aufnehmen kann irgendwie. Aber auch das hat was mit Verantwortung übernehmen und mit Solidarität zu tun. Ich würde ganz gern einen kleinen Schwenk machen, irgendwie, weil wir vorher auch schon bei diesen gesamtgesellschaftlichen Themen waren. Und da gibt es einen sehr schönen Aufhänger. Die Woche ist ja die Budgetdebatte national. Heute haben wir gehört, wunderbar, gerade in Zeiten wie diesen hat der Mr. 6-fach-0, der immer dann auftritt, wenn nicht die 4-0 in einer Pressekonferenz stehen. Diesmal hat er nichts vergessen, sondern er hat für den Gesundheitsbereich 200 Millionen Euro gestrichen für nächstes Jahr. Und das in Zeiten einer der schwersten Gesundheitskrisen im nächsten Jahr. Gleichzeitig wird, so wie es derzeit ausschaut, morgen die sogenannte Hackler-Regelung abgeschafft. Die Bundesregierung weigert sich standhaft weiter, auch nur einen Cent beim Arbeitslosengeld zu erhöhen. Und auch das muss gesellschaftliche Auswirkungen haben. Malise, was Wie siehst du das irgendwie?
Naja, nachdem wir ja jetzt in der letzten Zeit von der PK zu PK der PK gekommen sind, also sprich die Ankündigung zur Ankündigung der Ankündigung und mit relativ vielen Mitternachtsverordnungen, die dann irgendwie, weiß nicht, 2 Minuten vor Inkrafttreten veröffentlicht worden sind, gelebt haben, was eigentlich dazu geführt hat, dass jetzt in Wirklichkeit niemand mehr auskennt oder halt im letzten Moment man sich halt auskennt. Und natürlich lesen nicht alle Menschen in aller Frühe einmal das erste Mal eine Covid-Verordnung oder sonst irgendwas, sondern lesen einmal das, was so in den Zeitungen steht. Die Zeitungen wiederum reduzieren das Ganze. Und ich habe des Öfteren bemerkt, weil ich bin Historikerin, das heißt, ich dokumentiere das alles mit, ich habe des Öfteren bemerkt, dass selbst auf den diversen Bundesministerien das oft sehr verkürzt dargestellt worden ist. Mir persönlich trifft unpackbar diese Aufhebung der Hackler-Regelung, weil die betrifft ja jetzt eigentlich in Wirklichkeit meistens Männer und dass man das jetzt verkauft, dass die Frauen da jetzt ja was davon haben, finde ich eine unpackbare Sauerei, aus dem einfachen Grund, weil das dann so heißt, okay, wir müssen jetzt die Frauen mehr geben, damit, aber leider müssen die Männer da drauf zahlen. Und das sehe ich überhaupt nicht ein. Außerdem ist gerade bekannt geworden, dass es auch noch einen Nachtragsinitiativantrag oder was auch immer geben wird. Das heißt, diese Pensionsabschläge gibt es dann auch für die Schwerarbeiter und Schwerarbeiterinnen. Und wenn eine Partei sagt, Leistung muss sich lohnen, dann muss sich auch die Pension lohnen.
Ich denke mal, in Wirklichkeit ist ja das Ganze eine Frechheit, wenn sie sagen, die Frauen profitieren davon, es stimmt ja überhaupt.
Das ist so eine Sauerei.
Das, was es jetzt gibt, ist ein sogenannter Frühstarterbonus, den alle kriegen, die 25 Jahre gearbeitet haben und schon zwischen 15 und 20 gearbeitet haben. Alle, also Frauen und Männer. Das heißt, man nimmt ein paar wenige Männer, nimmt man ganz viel weg und gibt ein paar wenige Frauen und ein paar wenige Männer Peanuts irgendwie, weil der durchschnittliche Verlust bei der Adlerpension wird irgendwo über 300 Euro im Monat liegen. Der Frühstarterbonus, der sicher erst im Jahr 2065 dann wieder an die Inflation anpasst wird, beträgt 60 Euro im Monat. Also stellen wir uns ein klassisches älteres Pärchen vor. Der Mann hat relativ lange gearbeitet, ihm werden 300 Euro weggenommen, die Frau kriegt vielleicht den Frühstarterbonus, weil sie wirklich mit 15 zum Arbeiten angefangen hat, was ja auch immer seltener wird, weil die meisten Menschen länger in Ausbildung sind, kriegt 60 Euro mehr, minus für die Familie 240 Euro. Es gibt noch ein zweites Thema, auf das ich gern ein bisschen umschwenken möchte, und zwar ist es das Thema Schule irgendwie, weil es ja immer heißt, Schule ist nicht gefährlich. Ich habe gerade mit einer Kollegin, die zwar nicht bei uns in der Firma arbeitet, aber im gleichen Haus geredet. Die ist die erste Woche nach einer Covid-Infektion wieder in der Arbeit. Sie sagt selber, sie hat einen relativ leichten Verlauf gehabt, einmal stärkere Atembeschwerden, aber sonst war es nicht allzu krass. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, wenn sie eine Stunde einkaufen geht, ist sie einen ganzen Tag so hinnig, dass sie sich eigentlich nicht mehr rühren kann. Das heißt, selbst nach überstandener Krankheit können die Folgewirkungen einer Covid-Infektion noch immer sehr krass sein. Und ich glaube, das Thema Schule ist ja nicht nur aus der Perspektive relevant, wie sie zum Infektionsgeschehen beiträgt, weil die Kollegin ist eben von ihrer Tochter, die sie wiederum in der Schule angesteckt hat, angesandelt worden, wie man auf Wienerisch sagt, sondern Schule bzw. der Umgang mit Schule ist eine enorme Belastung für Eltern in der derzeitigen Situation. Und für Eltern heißt natürlich leider in der Realität unseres schönen Österreich noch immer zu 90% Frauen. Sabine, du bist jetzt eine Frau, die sicher einiges an Unterstützung von ihrem Mann hat, aber trotzdem auch einige Belastungen erleben muss. Und mich darf das einfach interessieren, wie es dir persönlich so damit geht und wie du das Ganze siehst.
Also die Unterstützung von meinem Mann in ideeller Hinsicht ist groß, was das Praktische betrifft. Ja, du schweigst drüber. Aber es ist eines meiner Lieblingsthemen, weil es wirklich die Inkompetenz dieser Regierung am besten zeigt. Man muss wissen zum Thema Schulschließungen. Der Kanzler hat in einem extremst überheblichen Akt entgegen der Empfehlungen der Ärztekammer, der Gesellschaft für Pädiatrie, also der Kinderärzte, entgegen des Bildungsministers, der ja jetzt auch nicht unbedingt zur progressiven Linken zählt, und entgegen der WKO entschieden, dass er die Schulen schließt. Und worauf basiert das Ganze? Das Ganze basiert auf einer Studie, die gemacht wurde, und ich habe sie da jetzt vor mir offen. Das ist diese Schul-SARS-CoV-2-Monitoring-Studie. Und die hat sich angeschaut, wie die Durchseuchungsrate in den Schulen ist. Und der Zeitraum, der jetzt einmal in der Evaluation angeschaut wurde, war vom 28. September bis zum 22. Oktober. Und was da herausgekommen ist, dass eine Gesamtprävalenz bei den Schülern und Lehrern, und zwar sowohl in Volksschulen als auch in den Mittelschulen, also alles zusammengenommen, von 0,39% herrscht. Das heißt, 40 Kinder und Lehrer von 10.000 waren infiziert. Das klingt jetzt relativ viel. Was man dazu aber sagen muss, es gibt für diesen Zeitraum keine Vergleichsdaten, wie die Prävalenz in der Gesamtbevölkerung ausschaut. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, dass die Prävalenz in der Gesamtbevölkerung genauso hoch ist wie diese 0,39%, dann bedeutet das, dass die Schule kein Herd der Infektion ist. Und diese Daten gibt es nicht. Es gibt zwar Daten aus dem April, da war die Gesamtprävalenz in der Bevölkerung ungefähr bei 0,33. Und das ist kein statistisch signifikanter Unterschied zu den 0,39. Also das heißt, es gibt eigentlich überhaupt keine wissenschaftliche Rationale, die Schulen zu schließen, außer dass der Kanzler sich das halt einbildet und dass er uns Eltern auf gut Deutsch verarschen will, weil eine Woche bevor diese tolle Pressekonferenz war, ist ja in den Medien ganz groß verlautbart worden, es kommt der Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungszeit und die Sonderbetreuungszeit wird auf 4 Wochen ausgeweitet. Und wir haben uns schon alle gefreut und haben gesagt, ja gut, dann kann die Schule schließen, dann werden wir es irgendwie hinkriegen. Aber schmeckt's dadurch, dass es ja wieder mal nur so eine halbe Schulschließung war, nämlich die Schulen stehen ja prinzipiell offen, weil diese Betreuung gewährleistet wird, gilt diese Sonderbetreuungszeit nicht. Und damit steht man jetzt als Elternteil oder als Eltern wieder vor der Wahl, schicke ich mein Kind jetzt in die Schule, werde deppert angeschaut, weil ich sehr diesem Infektionsrisiko aussetze und drastisch zum Infektionsgeschehen beitrage. Oder lasse ich mein Kind daheim und kann es im Homeschooling neben Homeoffice und dem ganzen normalen Wahnsinn unterrichten. Und das ist eine absolute Freche, die der Kanzler da wieder aufgeführt hat. Und allein dafür, ich sag's jetzt nicht, aber wäre ich jetzt der Sobotka, hätte ich eine schöne Phrase, die ich ihm da an den Kopf werfen würde. Aber wir sind ja gut erzogen und sagen sowas nicht.
Naja, es ist ja in letzter Zeit nicht nur der Sobotka, der sich manchmal im Ton vergreift, sondern es gibt auch so einen älteren Politiker aus Tirol irgendwie, wo man die paraphrasieren könnte mit, er ist so, hey, er ist so, das ist der Andi aus Tirol. Okay, ja, schon wieder auf zum Singen, weil sonst werden unsere Hörer und Hörerinnen irgendwie krass. Es gibt noch eins dieser ganz großen gesellschaftlichen Themen, das viele von uns wahrscheinlich aktuell nicht mehr so stark betrifft, aber über Monate jetzt ganz stark betroffen wird. Kurzarbeit.
Ja, da, also die Historikerin in mir hat natürlich sofort nachforschen müssen, ob es Kurzarbeit schon mal bei uns gegeben hat. Also sprich, jetzt nicht. In den 2008er Jahren während der Wirtschaftskrise, sondern auch schon früher. Und tatsächlich hat es die in Österreich während der Ersten Republik schon gegeben, diese Kurzarbeit. Damals hat das allerdings bedeutet, im Gegensatz zu heute, damals hat das bedeutet, dass man schon in Kurzarbeit geschickt werden konnte, allerdings auch nur für die Zeit, die man tatsächlich gearbeitet hat, ein Geld gekriegt hat. Also nicht so wie heute, dass man mindestens 80% kriegt von seinem Lohn. Und damals haben auch schon die Gewerkschaften gesagt, so geht das, ne? Weil das ist natürlich eine Massenverarmung und vor allem in der Ersten Republik, man denkt nur dran. Und sie haben das tatsächlich geschafft, dass nicht nur die Löhne erhöht worden sind, sondern auch, dass für eine kurze Zeit das Arbeitslosengeld erhöht worden ist. Und das ist etwas, was wir heute, glaube ich, ganz dringend brauchten, dass man halt das Arbeitslosengeld von momentan 55%, was eines der niedrigsten ist in ganz Europa, auf 70% erhöht, so wie jetzt in der Steiermark bei ATB passiert ist.
Das ist auch der Grund, warum wir uns gerade am Dienstag zum Auftakt der Budgetverhandlungen an einer Kundgebung vor der Nationalratssitzung beteiligt haben, wo die Forderung, oder wo unsere Forderung war, Erhöhung des Arbeitslosengeldes auf 80% und zwar unbefristet, sprich dann kein Unterfallen mehr in die Notstandshilfe oder überhaupt der Wahnsinnsvorschlag, der momentan insbesondere von den Grünen vorgebracht wird, mit einem sogenannten degressiven Arbeitslosengeld, so heißen, das Arbeitslosengeld wird umso niedriger, je länger man in der Arbeitslosen ist. Wenn man sozial denken würde, dann würde man genau das Gegenteil machen, nämlich ein sogenanntes progressives Arbeitslosengeld. Sprich, das Arbeitslosengeld wird umso höher, je länger man in der Arbeitslosen ist, weil natürlich die soziale Situation, die finanzielle Situation umso schlimmer wird, je länger die Arbeitslosigkeit andauert. Ich würde nochmal ganz gern kurz zum Anfang zurückkehren, wie wir beim Testen waren. Jürgen, du tust ja selber Tests durchführen bei euch an Kollegen und Kolleginnen. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie das in der Praxis ausschaut, aber was mich natürlich auch besonders interessieren wird, ist, wie geht es dir damit? Wie geht es den Kollegen und Kolleginnen damit, wenn einer auf Deutsch gesagt, es Staberl reingesteckt wird?
Ja, also mir sind es mehr oder weniger eigentlich schon gewohnt. Also wir werden jetzt seit April sind wir regelmäßig dabei bei den Screenings, ja, wo eben PCR-Tests gemacht worden sind. Also das heißt eben Nasenabstrich und Rachenabstrich. Und jetzt ist es halt wöchentlich. Also die neue Verordnung schreibt eben vor, dass man sie einmal wöchentlich testen lassen muss, ja, weil sonst darf einen der Dienstgeber eigentlich nicht einlassen. Ja. Wir haben das jetzt organisiert mit dem Samariterbund gemeinsam. Also es gibt einen fixen Tag, wo eben der Samariterbund kommt und eben die Testungen durchführt. Und zusätzlich, wenn jetzt die Kollegen nicht, also wer nicht da ist oder eben nicht Dienst hat, der wird nachher eben von uns getestet, auch von mir halt. Ja. Das sind eben die Antigen-Tests. Da erfolgt eben die Testung über einen Nasenabstrich. Also das heißt, das ist ein dünnes Stäbchen, also ein dünnes Wattestäbchen, das was man halt dann über die Nase einführt und dann halt in den, eigentlich bis zum Rachenraum, ja, oberen Rachenraum halt einführt und dort eben einen Abstrich nimmt. Ja. Natürlich, dass sowas nicht angenehm ist, ich glaube, wenn man es mit dem Finger weiter reinfährt in die Nase und weiter bohrt, ist auch nicht angenehm halt, ja. Wenn man das jetzt wöchentlich machen muss, geht es einem vielleicht nicht ganz so gut damit, ja. Aber die Kollegen lassen es über sich ergehen, weil sie halt doch, so jetzt einmal die Sicherheit haben wollen, dass sie jetzt in dem Moment halt nicht ansteckend sind, ja. Was halt bei vielen halt eben Angst mitschwingt halt, ich will jetzt nichts in die Arbeit sein, ja. Also ich will jetzt nicht verantwortlich sein, dass ich was mitbringe in die Arbeit und damit halt wirklich viele andere damit gefährde, ja. Unsere Klientel halt eben, ja.
Ja, ich würde noch ganz gern, kurz bevor wir zum Ende kommen, würde ich noch einmal ganz gern über das meiner Meinung nach Missmanagement sprechen, was auch im Gesundheitssystem teilweise passiert. Es ist nämlich so, dass, wie wir aus dem ersten Lockdown, ja, oder wie die meisten zumindest wissen, dass sogenannte gefährliche Behandlungen, was im Prinzip auch heißt Operationen, also habe ich jetzt nicht zum Beispiel senile Kataraktbehandlungen, aufgeschoben worden sind. Ja, das ist jetzt natürlich nicht anders im zweiten Lockdown. Und was ist das große Problem meiner Meinung nach dabei? Das große Problem ist, man wird das ja von sich selber, oder einige werden das von sich selber von zu Hause wissen, wenn du ein, zwei Tage lang einfach nicht aufräumst zu Hause, dann wird sich der Mist oder dann wird sich das nicht aufgeräumte stapeln. Ja? Und das geht natürlich auch immer so weiter. Und das heißt, nur weil man diese Operationen aus gegebenen Anlass verschoben hat oder diese Behandlungen, bedeutet das nicht, dass die nicht früher oder später notwendig werden. Das heißt, jemanden, der jetzt da eben Sehprobleme hat, wo man dann sagt, okay, das machen wir mit einem kurzen Eingriff, sowas dauert dann meistens nur einen Tag, wenn man das gut vertragt, also man kann dann am selben Tag nach Hause gehen. Gibt es auch noch andere Operationen, also jetzt speziell in diesem senilen Kataraktfall. Man geht dann am selben Tag wieder nach Hause, ist jetzt nicht Großartiges dabei, aber wie gesagt, wenn man das Ganze aufschiebt, auf ein halbes Jahr, auf ein Jahr, die Operationen verschwinden nicht. Das heißt, das Arbeitspensum, das geleistet werden muss vom Krankenhauspersonal, von Pflegerinnen, von Pflegern, auch vom Verwaltungspersonal, von den Ambulanzen. Ja. Ich habe schon einmal vorhin erwähnt, dass die Ambulanzen geschlossen worden sind im ersten Lockdown. Ja. Also natürlich keine Notfallambulanzen oder eben Notfallmedizin und Unfallmedizin, sowas kann man natürlich eh nicht vorhersehen, ob das jetzt einmal mehr ist oder weniger an einem Tag im Krankenhaus. Aber diese sogenannten entbehrlichen Eingriffe, entbehrlichen Behandlungen, die wurden aufgeschoben. Und was ist jetzt passiert? Was ist jetzt passiert? Im Sommer, wie die ganzen Ambulanzen wieder aufgemacht haben, im Sommer, wie die ganzen Behandlungen wieder stattgefunden haben, sind die Zahlen explodiert. Damit meine ich jetzt nicht die Corona-Zahlen, sondern sind die Zahlen der Operationen explodiert. Und sowas lastet auch extrem am Personal, ja, weil die natürlich wissen, in dem Moment, wo das Ganze wieder geöffnet wird, in dem Moment, wo die Leute zu diesen Behandlungen wieder kommen, ja, ist das Ganze doppelt und dreifach belegt. Das heißt, Sachen, die du normalerweise wo du normalerweise 20, 30 Operationen, Tagesoperationen am Tag hast, hast du jetzt 50 oder 60. Und es wird, wie gesagt, nicht weniger. So viel nur zu dem Ganzen auch zur Belastung vom Personal und zu meiner Meinung nach Missmanagement. Entschuldigung, hat aber so lange jetzt dauert.
Randy hat gerade aus eigener Erfahrung gesprochen, weil er nicht nur im Krankenhaus arbeitet, sondern kurz vor dem zweiten Lockdown eine kleine OP gehabt hat, eigentlich eine relativ einfache Geschichte, überhaupt nicht gefährlich ist, aber schmerzhaft war es vorher auf jeden Fall irgendwie. Und das ist auch ein guter Grund für Operationen, es muss ja nicht immer um Leben und Tod gehen.
Genau. Ja,
das war unser Podcast für heute, wieder mal zum Thema Covid. Wir hätten uns wahrscheinlich gern erspart, diese Themen zu bearbeiten, weil wir hätten viel mehr zu Dingen zu sagen, irgendwie wie Kurzarbeit, Hacklerregelung, Arbeitslosengeld, damit konnte man ganze Podcasts füllen und das nicht nur als Nebenthema bringen. Unsere eigentlichen Themen als Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wenn euch unser Podcast gefällt, verbreitet sie ihn weiter. Irgendwie. Er gibt ihn auf unserer Website, es gibt ihn in die üblichen Podcast-Downloads, Apps und sonstigen Dinge. Wenn ihr Ideen habt für Themen, die wir behandeln sollen im Namen unserer zukünftigen Podcasts, dann schreibt uns einfach auf kontakt@aufwiderstand.at. Wenn euch was gefällt, wenn euch was nicht gefällt, schreibt uns an die gleiche E-Mail-Adresse. Und damit sagen wir gemeinsam bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Bis euch.
Baba.
Tschüss.
Tschüss. Bleibt gesund, haltet Abstand.
Gehört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.